Marke und Robe.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marke und Robe. Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr uns hört und wann auch immer ihr uns hört. Ihr dürft euch jetzt freuen auf die neue Episode von Marke und Robe. Nachdem ich unseren allseits beliebten Polizisten Peter Alexander Meissner begrüßt habe, kommen zwei ganz herrliche, wunderbare Gäste zu Wort, die ich euch dann gerne vorstellen möchte. Erstmal hallo Peter Alexander.
Ja, hallo. Schön hier zu sein.
Das ist gut. Und jetzt eine ganz besondere Freude. Heute ist nämlich nicht nur eine Robe hier, sondern gleich zwei. Ich freue mich, vorstellen zu können, eine liebe Kollegin und Parteifreundin, die Ramona Heuer. Hallo. Hallo Ramona.
Hallöchen.
Und dann als zweiten Gast, wir sind nämlich heute zu viert hier, natürlich mit Corona-gerechtem 1,50 Meter Abstand vom Mikrofon und voneinander, der Guido Kosmehl. Hallo Guido.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Wir kandidieren ja für die nächsten Wahlen und sind so ein bisschen in der FDP zuständig, beziehungsweise haben uns dafür entschieden, das Gebiet innere Sicherheit, Recht, Justiz, Verwaltung zu bespielen. Da haben wir natürlich hier ganz viel Sachkompetenz und Erfahrung mit dem Guido Kosmehl. Guido, erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir.
Ja, mache ich gerne. Also Guido Kosmehl, mittlerweile 45 Jahre alt. Ich hatte die große Ehre und Freude, für die Freien Demokraten zwischen 2002 und 2011 im Landtag von Sachsen-Anhalt Innen- und Europapolitik und Medienpolitik zu machen. Ich glaube, wir beschränken uns heute mal auf die Innenpolitik und diese Fragen. Ich kann ja nochmal wiederkommen irgendwann.
Unbedingt.
Aber ja, ich bin vom Beruf Jurist und bin zurzeit beschäftigt bei der FDP Hessen, Landtagsfraktion dort, und kümmere mich dort allerdings hauptsächlich um den Haushalt und Datenschutz.
Ja.
Aber wie gesagt, innere Sicherheit, Innenpolitik ist so mein Thema.
Würde ich gleich mal eine Frage anschließen. War jetzt die Vorstellung des Wahlprogramms der FDP, haben wir alle gespannt verfolgt, und du hast da ja unsere Kernpunkte gut dargestellt. Was war dir denn da am wichtigsten?
Es ist immer schwierig, eins rauszugreifen, weil so ein Programm, wir haben ja auch nicht alles ins Wahlprogramm schreiben können bzw. veröffentlicht. Wir haben ja noch viel mehr Beschlüsse auch auf Parteitagen gefasst. Ich glaube, was die dringendste Aufgabe für uns sein wird, ist, für eine angemessene Ausstattung, personelle Ausstattung unserer Polizei zu sorgen. Ich glaube, unsere Forderung, 7.000 Polizeivollzugsbeamte, mehr Verwaltungspolizisten, also Polizeibeamte bzw. Angestellte für die Verwaltung der Polizei zu haben, ist sozusagen eine der dringendsten Aufgaben, die in Sachsen-Anhalt erledigt werden muss, weil den Personalabbau der letzten Jahre, den müssen wir jetzt umkehren, sonst ist es irgendwann mal zu spät. Und das ist sicherlich vordringlich, neben vielen anderen Themen im Bereich innere Sicherheit, Ausstattung, technische Ausstattung, Qualifizierung, Spezialisierung. Also gibt es so viele Punkte, die da alles mit rein spielen, aber ich glaube, wenn du mich nach meinem Hauptpunkt fragst, dann ist es tatsächlich angemessene, gute, starke Polizei in der Anzahl, in der Fläche dann.
Ja, Ramona, also ich habe ja so ein bisschen mit drei Juristen hier am Tisch, da fühlt man sich ja gleich gut und sicher. Ramona, Innenpolitik, was ist so dein Hauptthema, was ist so dein Hauptschwerpunkt?
Als Partei der Digitalisierung gibt mein Schwerpunkt natürlich auch als praktizierende Anwältin. Ich bin ja, seit ich fertig bin mit der Ausbildung als Anwältin tätig, schon wichtig, dass die Anforderungen, die man an uns stellt, die moderne, digitale, schnelle Zuarbeit, halt auch auf den anderen Ebenen möglich ist. Dass die Polizei digital ist und wird, und dass auch die elektronische Kommunikation innerhalb der beteiligten Behörden und Unternehmen funktioniert. Und da ist es natürlich wichtig, dass unser Schlagwort Digitalisierung vom Polizeiauto bis in den Gerichtssaal tatsächlich funktioniert. Corona hat es gezeigt, dass nicht mal die Gerichte so weit sind, digitale Verhandlungen dort zu ermöglichen, wo sie möglich sein könnten. Mhm. Leipzig hat ja da Versuchsstart gemacht, da gibt es schon familienrechtliche Angelegenheiten, die digital, sag ich mal, vollzogen werden können. Und ich denke, das wird wichtig, dass halt auch die Polizei und eben die Justiz da mithalten können. Mhm. Der Rechtsstaat ist das oberste Gebot von uns und der sollte dann auch funktionstüchtig sein.
Digitalisierung ist für viele ja noch eine PDF-Datei, ja. Das ist ja so ein bisschen.
Also, naja. Ich sag mal, eine meiner liebsten Anekdoten, die ich zuletzt gehört habe, war im Zusammenhang mit der Anwendung einer Excel-Tabelle, die dort vorgestellt worden ist von der Sachbearbeiterin. Na, wenn dann der Fortschritt kommt, mache ich mit.
Ich glaube. Okay.
Na, ich fand ja auch beeindruckend, dass die Justiz im Zuge der Digitalisierung erstmal einen Haufen leistungsfähige Drucker gekauft hat, um die ganze elektronische Post ausdrucken und in Akten abheften zu können. Ich denke mal, da ist noch viel, ganz, ganz viel Luft nach oben in allen Bereichen. Auch in der Verwaltung würde ich jetzt denken, ja, dass man so diese elektronischen Akten, das, was da jetzt alles unten in den Kellern in staubigen Aktenarchiven lagert, dass man das ersetzt gegen moderne Serverschränke, wo dann eben elektronische Akten gespeichert werden können.
Naja, man muss brutal sagen, einige Dinge muss es einfach noch in Papierform geben. Urteil, Auswertigung.
Ja, natürlich.
Und da ist auch noch viel noch nicht zu Ende gedacht, wo halt auch wir noch Originale einreichen müssen, weil natürlich bin ich Organ der Rechtspflege. Ich versichere auch, dass mir gegenüber eine Unterschrift im Original geleistet wurde. Aber nichtsdestotrotz müssen manche Sachen eben im Original zu Gericht. Aber das mit den Druckern, die angeschafft worden sind, hat natürlich bei uns Anwälten ein Stück weit auch am ökologischen Gewissen gerüttelt, weil wir kriegen ja viele Dokumente, die man mit einem Empfangsbekenntnis bestätigt. Ja. Natürlich sehr einfach für uns, es elektronisch rüber zu schicken, nachdem bekannt wurde, dass dieses Empfangsbekenntnis, was aus einem Blatt Papier steht, mit 9 Seiten Signatur zusätzlich aufgedruckt werden muss, haben wir dann gesagt, dann faxen wir es doch lieber wieder nur.
Und die 9 Seiten sind voller Zahlen, ne? Da kann man...
Also ich muss aber tatsächlich sagen, bei aller Digitalisierung, also wenn ich so überlege, wir haben jetzt, ich bearbeite dienstlich tatsächlich auch Kunst- und Kulturgutschutz und öfters haben wir da auch Unterlagen, die sind 2000 Jahre alt, die heute noch lesbar sind. Also das sind dann meistens so 2000 Jahre, da bist du so beim Stein oder sowas oder Papyrus. Ob die digitalen Medien, die wir heute so haben, 2000 Jahre lang lesbar sein werden, weiß ich nicht. Ist schon, also ich muss ja manchmal schon gucken, ob ich einen CD-Player finde, weil...
Die Frage ist vielmehr, ob wir so etwas Sinnvolles zu sagen
haben. Wollte ich gerade sagen, 2000 Jahre, ob das dann noch jemand lesen will in 2000 Jahren.
Das ist natürlich ein Problem, was er zu Recht anspricht, weil man hat ja schon gemerkt, diese Sicherung, die eine Zeit lang auf CDs erfolgt ist, nicht so nachhaltig ist und ich glaube, manche nach 30 Jahren schon nicht mehr abspielbar war. Da scheiterte es nicht an der Hardware, sondern die CD als solches war halt untauglich geworden. Und wir wissen ja selber, die Lieblings-CD früher, als es das noch gab, also für die Jüngeren, das war so eine runde Scheibe, die man in den Schlitz geschoben hat. Die sind ja bei Dauergebrauch irgendwann nicht mehr benutzbar gewesen.
Richtig, ja, richtig,
stimmt. Wenn Kratzer entstanden sind.
Oder wenn ihr euch erinnert, vor der CD gab es die Diskette. Also mein erster digitaler Fotoapparat war ein Fotoapparat, in dem man eine kleine 1/4 Zoll Diskette hineinschieben konnte und 2 Fotos machen konnte mit einer Auflösung von, weiß ich nicht, also sehr gering. Das macht heute, die kann man aber nirgendwo mehr lesen. Diese Disketten, wo gibt es noch ein Diskettenlaufwerk? Also das ist schon, Digitalisierung ist durchaus ein Problem.
Muss ich mal gucken, auf dem Dachboden habe ich
die Frage, ob die noch läuft.
Das stimmt. Das ist ja schon niedlich, wenn man noch so ein Display oder Walkman, wie es früher bei uns mal noch ganz moderne war, irgendwo findet.
Ja, genau.
Ich habe noch VHS-Kassetten ohne Ende zu Hause, so mit Urlaubsvideos, das... Kein Mensch hat mehr einen Player dafür.
Das hat man im Videorekord.
Aber das ist schon durchaus eine spannende Diskussion. Da sollte man tatsächlich mal drüber nachdenken. Also so ein Buch, so schnöde das klingen mag, das hat man 100 Jahre liegen oder 200. Und nach 200 Jahren, also wenn sich jetzt nicht die Sprache grundlegend, also die Schrift grundlegend geändert hat, kann man das noch lesen. Also selbst die alten Buchstaben, wer das alte deutsche Alphabet mal gelernt hat zu lesen, der kann heute auch noch durchaus diese Bücher da konsumieren. Ja,
das ist ein Vorteil ist, dass diese Schreibweisen ja übersetzt werden. Dann gibt es irgendwo ein Buch, wo drin steht, dass der Buchstabe heute so geschrieben wird und dann kann man jedes Buch auch rückwirkend noch lesen. Sonst hätten wir es ja nie geschafft zu entziffern, was die Ägypter damals an die Wände geschrieben haben. Diese Bildschrift ist ja auch irgendwann verschriftlicht worden in unser Alphabet oder in unser Wörtergebrauch.
Also Digitalisierung wird nicht so einfach sein, gerade das nachhaltig zu machen und auch für die Zukunft sicher zu machen. Also das ist offensichtlich ein Thema auch, ja.
Das ist auch ein Riesenproblem. Da werden Anforderungen gestellt, die einfach technisch nicht möglich sind. Mhm. Denn die digitalen Schriftsätze, die eingereicht oder verwendet werden müssen, müssen zu 100% durchsuchbar sein. Mhm, okay. 100%ige Richtigkeit. Diese Endkontrolle kann auch wieder nur der Anwender machen, der davor sitzt. Weil die Technik kann es zu 99,9.
Mhm. Hast du es mal versucht, ob das mal jemand geprüft hat? Also ich kann mir vorstellen, die nehmen die PDF-Dateien und heften die ab. Irgendwie drucken die aus.
Also ich denke, ja. Das kommt auf den Rechtschreib und den Kollegen
wahrscheinlich
an. Es sind auch schon Unterschriften geprüft worden, die halt eingescannt waren. Mhm. Wie auch immer man das feststellen will, ob es ein original unterschriebenes und dann eingescanntes Stück Papier ist oder ob sie aus dem Computer heraus eingepflegt und dann versendet worden ist. Am Ende ist es eine PDF, ja. Eine durchsuchbare. Mhm.
Ja, aber neben den digitalen Themen, das ist natürlich wirklich ein spannendes Thema, gibt es ja auch viele praktische Geschichten. Also Justiz fängt ja vorne an bei der Polizei, also mit dem Ermitteln des Verfahrens, dann die Verhandlung und endet mitunter beim Strafvollzug. manchmal. Also Strafjustiz jetzt, nicht Justiz insgesamt. Wo seht ihr da in dieser Kette die größten Baustellen? Ich meine, ihr habt alle viel mit Justiz zu tun.
Naja, eine große Baustelle, würde ich sagen, ist der Datenschutz. Ja? Dass du jetzt wirklich ein System hast, wo von außen keiner rankommt. Und wenn du jetzt, sage ich mal, so eine Videoverhandlung hast, irgendwie gibt es da, es gibt ein herrliches Video, eine Aufzeichnung von so einer Online-Verhandlung, ich glaube in den Vereinigten Staaten, wo einer plötzlich eine Katze ist. Ja, also es ist so herrlich, da sind drei Bildschirme, oder der Bildschirm ist unterteilt in die drei Gesprächspartner und einer davon hat ein Katzengesicht, weil da irgendjemand irgendeinen Filter drauf gesetzt hat oder irgendwas. Mhm.
Muss man aber dazu sagen, das war der Computer der Sekretärin, weil der noch nicht funktioniert. Also Datenschutz heißt natürlich auch Daten nicht aus der Hand geben. Das könnte auch die Hardware dann betreffen.
Okay, genau.
Ich glaube, ohne dass wir jetzt das eine gegen das andere auf oder abwägen oder gegeneinander ausspielen, wir haben in allen Stufen, ob das im Bereich Ermittlungen, also polizeilich, dann auch die Verfahrensfragen vor Gericht bis zum Strafvollzug, gibt es genügend Baustellen in Sachsen-Anhalt. Die wird man nicht alle auf einmal lösen können, aber es gibt viele Bereiche, ob wir das jetzt, wenn wir mal bei dir sozusagen am Ende anfangen beim Strafvollzug, auch da haben wir Personalmangel, auch da müssen wir schauen, ist eine hohe Überalterung, ist gestresst. Der Stress, den die Bediensteten im Strafvollzug ausgesetzt sind, ist ja keine einfache Tätigkeit. Also ich glaube, da sind viele kleinere Sachen, die man angehen muss, weil das ist zumindest unsere Einschätzung und meine persönliche Einschätzung. In den letzten Jahren der Bereich Innen- und Justiz nicht wirklich im Fokus standen. Das, glaube ich, kann man auch nicht erwarten, dass es immer nur um Innen- und Rechtspolitik geht. Auch wenn wir uns das vielleicht als die in den Bereichen tätig sind, gerne wünschen würden. Aber wir haben an der einen oder anderen Stelle schon festzustellen, dass wir Nachholbedarf haben in der Digitalisierung, beim Personal, in der Ausstattung speziell, auch in der Schutzausstattung. Und das wollen wir angehen. Wie gesagt, nicht alles auf einmal. Aber da ist schon einiges noch zu tun. Und da können wir uns gerade als Rechtsstaatspartei können wir uns da prima mit einbringen, weil wir auch einen anderen Blick drauf haben. Wir haben ja auch immer diesen Anspruch darauf, ein starker Staat, der die innere Sicherheit gewährleistet, der aber auch Recht und Ordnung durchsetzt und auch durch schnelle Strafverfahren abschließen kann. Also das sind ja alles unsere Ansprüche an diese freie Gesellschaft, dass da, wo wir den Staat verorten, wo er auch Gewaltmonopol hat, dass er da auch funktioniert. Und das muss er.
Ich denke, das würde auch dem, was Kollegen ja immer mal sagen, dieses subjektive Sicherheitsgefühl, das Empfinden der Bevölkerung ganz anders widerspiegeln, wenn klar ist, hier ist ein guter, durchgreifender Staat, der auch Recht und Ordnung durchsetzt. Ganz oft treten ja mal so die verschiedenen Meinungen auf, wir machen doch eh nichts mehr. Ja? Und ich denke, wenn die entsprechende technische Ausstattung da ist, die personelle Ausstattung, auch die materielle, dann wird sich dieses Empfinden auch wieder zum Positiven verändern.
Also bei verschiedenen Gesprächen, die ich geführt habe, auch so mit Wählern, wir verteilen ja gerade so unsere ersten Wahlkarten hier in Magdeburg, da kam immer so liberal und innere Sicherheit, das haben die nicht immer so übereinander gelegt. Ja. Was wäre das Spezielle an so einer liberalen Sicherheits- oder Innenpolitik? Also mal Butter bei die Fische, Ministerin Heuer. Also wir haben ja vor einiger Zeit in unserem ersten Podcast haben wir uns ja darüber unterhalten, dass Milan 1 sich verabschiedet hat. Milan 1, Rufname vom Innenminister. Ramona, was würdest du machen? Was wäre das Erste, was du so angehen würdest als Innenminister? Und Staatssekretär Kosmehl? So im Verbund?
Ich glaube, das wäre andersrum. Er hat auch viel mehr politische Erfahrung als ich. Ich bin ja, wie gesagt, ein Quereinsteiger, praktizierende Anwältin, bin dann.
Du kannst ja deinen Staatssekretär fragen.
Genau, ja. Aber ich glaube, das, was uns beiden wirklich am Herzen liegt, ist, eine Bestandsanalyse zu machen und wirklich zu gucken, wo muss aufgearbeitet werden, wo muss was hinkommen, und allem voran, das ist schon ein Herzensanliegen, seitdem Guido, sag ich mal, 2002 in der Politik angekommen ist, dass die Polizeistärke gewährleistet ist. Auch die Zahlen, die jetzt durchsickern mit 7000 Mann, die hat er schon immer gesagt. Seitdem ich Guido kenne oder reingekommen ist, war immer so, die Polizei, die braucht die Leute. Wo ich dann immer mal gefragt habe, wo hast du denn die Zahlen her? Gibt es da Analysen für? Aber ja, er bringt ja auch die geballte Erfahrung mit, weil er in diesem Bereich halt auch ständig unterwegs ist. Er ist in Hessen war es aktiv und dergleichen. Das heißt, da ist schon ein ganz anderes Know-how auch dahinter, was die politischen Hintergründe angeht und wie was aufgestellt werden muss. Ja? Dass ich aus anwaltlicher Sicht sage, ganz oft fehlt an gewissen Stellen ein Polizist, weil halt dadurch viele Verfahren scheitern, nicht durchgezogen werden können, nicht so ausgewertet werden können, wie sich das wünschen. Und das macht natürlich auch in der Bevölkerung also dann, unzufrieden.
Dann wäre deins eher das Justizministerium. So. Okay, gut. Dann habe ich jetzt bloß das falsche Ministerium
gegeben. Wir können ja zwei Minister stellen.
Genau.
Wie wäre das? Justiz und Innen.
Ja, vielleicht können wir auch mehr stellen. Das kommt ja mal das Wahlergebnis sein. Aber Guido, wir kennen uns ja schon lange. Also vielleicht dein Thema nochmal. Ja,
also erstmal wichtig ist mir, damit der Zuhörer, die Zuhörerin keinen falschen Eindruck entsteht. Wir wollen schon noch erstmal Wahlkampf machen und die Wahlen gewinnen, bevor wir hier die Ämter verteilen. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, das ist mir auch häufiger gegangen. Also warum sich ausgerechnet jemand, der für die Freien Demokraten ein Amt bekleidet oder sich engagiert, sich jetzt ausgerechnet um innere Sicherheit in der Polizei. Das ist so typisch konservativ. Und dann habe ich am Anfang immer gesagt, das war so 2002, bin ich in den Landtag gekommen. Damals war Otto Schily noch Innenminister, war ein roter Sheriff oder ein schwarzer Sheriff. Ich habe immer gesagt, es ist mir egal, welche Farbe der Sheriff hat, er soll sich an Recht und Gesetz halten. Genau. Und ich glaube, unsere Denkweise als Freie Demokraten ist erstens, wir wollen, dass der Staat die innere Sicherheit gewährleistet. Das, was er dazu braucht, ist gut ausgestattete Polizei, genügend Polizei für die Fläche, und er braucht einen angemessenen Rechtsrahmen. Und da fangen wir uns an zu unterscheiden zu unserem Mitbewerber. Weil wir natürlich überprüfen, ob ein Gesetz notwendig ist, ob es angemessen ist, ob es also nicht erforderlich, angemessen, verhältnismäßig ist. Nicht für jede Straftat muss, wie bei den Mitbewerbern häufig, da müssen wir die Strafe erhöhen, da muss es mehr Strafe geben. Also das ist ja reflexartig. Und richtig, zwar mittlerweile sowohl von den Sozialdemokraten als auch von den Christdemokraten. Und wir fragen immer, woran liegt es konkret? Was können wir machen? Bringt es uns etwas? Natürlich gibt es Gesetze, wie zum Beispiel die Frage der Strafbarkeit von Übergriffen auf Rettungskräfte. Da war eine Lücke im Gesetz. Na, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hatten wir. Aber was ist mit den Einsatz- und Rettungskräften? Da war eine Lücke. Und da haben wir als Freie Demokraten gesagt, ja klar müssen wir da was machen, weil diese Übergriffe wollen wir nicht und die müssen sanktioniert werden. Aber wenn dann wieder ein Vorfall ist und ich höre dann immer aus der CDU, ja, da müssen wir den Strafrahmen hochmachen, die müssen mehr, das hilft nichts. Also wir haben anders herangehen, aber wir sagen natürlich, wenn wir das Gewaltmonopol des Staates ernst nehmen, dann muss die Polizei sozusagen auch dementsprechend ausgestattet. Das ist kein Widerspruch. Und wir laufen auch nicht immer der Polizei hinterher mit allen ihren Forderungen. Das kennst du selber.
Na klar.
Alle Befugnisse wollen wir euch auch nicht geben, weil wir da auch manchmal Bedenken haben.
Echt, ja?
Ja, also Vorratsdatenspeicherung ist zum Beispiel so ein Thema. Da werden wir nicht zusammenkommen. Aber ich glaube schon, dass wir ein anderes Bild vermitteln können. Und es gibt viele liberale Innenpolitiker, die genau dies versuchen, immer wieder dafür sorgen. Wir sind eigentlich ein Anwalt in dem Fall der Polizei, für die Polizei, aber vor allen Dingen zur Gewährleistung der inneren Sicherheit. Und das ist kein Widerspruch.
Richtig, wenn die innere Sicherheit da ist, dann fühlt man sich in dem Land, in dem man lebt, doch wohl.
Also es ist ja tatsächlich so, man fragt sich ja auch immer, warum ist innere Sicherheit denn so wichtig, warum ist sie denn so in einem demokratischen Staat also von so besonderer Bedeutung. Und das ist einfach, also aus meiner Sicht, der Punkt, die Bevölkerung muss ja Vertrauen in den Staat haben, dass er funktioniert, dass die einzelnen Bereiche arbeiten und dass sie sich darauf verlassen können, dass die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. Und das geht eben nur dann, wenn die Institutionen gut arbeiten und funktionieren.
Ja, das ist so ganz, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, nur mal ein Hinweis. Was wäre denn die Alternative? Wollen wir wirklich, dass jeder das Recht selbst in die Hand nimmt? Absolut. Und sich in seiner Überzeugung vielleicht jetzt gerade mal sozusagen, weil er gerade persönlich betroffen ist, sozusagen jetzt die Justiz ausübt und alles. Wir haben, glaube ich, das ist ein Riesenfortschritt, dass das Gewaltmonopol klar definiert ist, dass eben sozusagen wir eine Institution haben, die demokratisch aufgestellt ist, ja, die auch eine klare Trennung zum Beispiel vom Verfassungsschutz hat, was Polizei und Verfassungsschutz angeht, dass wir eine unabhängige Justiz haben, die dann ermitteln kann, die auch mal Fehler feststellen kann, bei allen und so. Aber genau das ist der Vorteil an unserem Land.
Ja, okay. Was mich mal so persönlich interessieren würde, wenn ich die Frage mal einflechten darf, wie seid ihr eigentlich zu dieser Berufswahl gekommen? Also wie entscheidet man sich dazu? Also ihr habt ja ein Jurastudium alle hinter euch gebracht. Ja. Warum studiert man Jura?
Also eigentlich würde ich sagen, das war nicht das vorrangige Ziel. Mein Ziel war, und das klingt zwar sehr nach einem Film, aber ich habe, glaube ich, war 7 oder 8 heimlich Quincy geschaut abends, weil alle schon schliefen. Und da hat er damals noch nach 22.45 Uhr auf dem Sender, den wir nicht gucken durften. Und da hat er halt eine Leiche rekonstruiert und einiges so ermittelt. Und da habe ich mir gesagt, das will ich auch machen. Und dann war von da an mein Wunschgedanke, ich will Gerichtsmediziner werden. Und habe in der Hinsicht dann auch viele Bücher verschlungen und gelesen. Damals gab es ja dieses Berufsbild Kriminologe oder dergleichen noch nicht. Und ich war halt vor der Wende 16, Berufsausübung und Wahl, und hatte dann eine Berufsberatung, die in die Richtung ging, na, also wir haben in der DDR 2 freie Stellen, 6 Bewerber, davon 4 Unteroffiziere bei der NVA. Okay. Sie sind die einzige Frau und sie können doch nicht von den Toten zu ihren Kindern nach Hause gehen. Natürlich ist mir da noch frech rausgerutscht, woher wollen Sie denn wissen, ob ich mal Kinder habe, kam in diesem Staat auch nicht gut. Aber er ist dann zerbrochen, eine Beratung zu diesem Berufsbild gab es nicht. Das Abitur habe ich nur bekommen, weil ich damals ankreuzte, ich werde Lehrerin für Einführung in die sozialistische Produktion. Und unmittelbar mit dem Wendegeschehen hat sich ja in Halle in der Martin-Luther-Universität die juristische Fakultät gegründet. Und das Berufsbild oder die Beschreibung danach, wie man Gerichtsmediziner wird, war eigentlich vom zeitlichen her, vom Aufwand her, von der Garantie so unglücklich, weil ich hätte erst volle Ausbildung zum Mediziner machen müssen mit Praktika und allem drum und dran. Und am Ende hätte ich Glück gehabt, wenn dann die Stelle des Gerichtsmediziners noch frei gewesen wäre. Und da habe ich immer gesagt, da bin ich 40 und habe das Berufsbild verfehlt. Hm. Und dann kam mein Bruder und sagte, du, die haben eine juristische Uni aufgemacht, willst du dich nicht einschreiben?
Okay.
Und das war der Anfang.
Okay, also war Juristerei ein Notnagel eigentlich?
Also nee, nicht der Notnagel. Es ging ja darum, also ganz schlimm, ich wollte an die Toten ran, an die Leichen. Ich wollte da, das hat mich immer brennend interessiert. Und dann war der so, ja, Jura, Staatsanwalt, ermittelnd. Und man ist ja oberstes Organ, Ermittlungsführer. Die Realität in der Staatsanwaltschaft ist ein bisschen anders gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich werde Anwalt, dann kann ich von der anderen Seite kämpfen.
Und hast du jetzt deine Leichen?
Im Keller.
Im Keller.
Also wir haben im BDK sehr gute Kontakte zur Rechtsmedizin hier in Sachsen-Anhalt. Im Wissenschaftsbeirat sind die auch vertreten. Also ich kann da mal Kontakte herstellen zum Praktikum.
Bin ich nicht böse drüber. Meine Erfahrung bedurften sie am Studium auch machen. Ja. Da war ich einmal mit dabei und die anderen haben sich alle so zurückgezogen und so eine chinesische Salbe unter die Nase wegen der Gerüche. Ja. Und ich stand mit demjenigen dann so voll dran damals, war eine ältere Dame mit Herzinfarkt und wir haben so alles so untersucht. Und dann habe ich noch so gesagt, weil die Art, wie er da umging, hat mich an was erinnert. Er hat dann auch gesagt, ja, Herr Quereinsteiger, das war mal sein Berufsbild. Das fand ich schon dann.
Aber ist ja für uns gut, dass das nicht geklappt hat. Sonst würdest du uns ja heute hier nicht zur Verfügung stehen.
Wahrscheinlich.
In der Funktion. Guido, wie war es bei dir?
Ja, in gewisser Weise gibt es da so ein bisschen Parallelen zumindest. Also normalerweise hätte ich eine Ausbildung, Abitur, also Beruf und Abitur gemacht. Ich wäre Schlosser geworden. Ich war 1989, bin ich in die 9. Klasse gekommen und es war so der Moment sozusagen, wo man sich orientieren wollte. Ich wollte nicht zur Nationalen Volksarmee gehen. Ich wusste ehrlich gesagt auch noch nicht so genau, was ich machen wollte. Und die einzige Möglichkeit, sich eben nicht über den NVA-Weg sozusagen, mein Vater ist Handwerksmeister gewesen, sozusagen auf die erweiterte Oberschule zu kommen, war also sozusagen Beruf mit Abitur und das hätte ich dann gemacht, hätte ich ja sozusagen Berufsausbildung gemacht. Und dann kam die Wende und dann durfte ich sozusagen, sind wir fast als Klasse geschlossen, an das Gymnasium gewechselt und konnte ganz normal Abitur machen, habe dann Grundwehrdienst gemacht und überlegt, was will ich daraus, was will ich jetzt machen. Und ich kann jetzt nicht mal sagen, was jetzt der Auslöser war, aber Jura, das klang irgendwie so ein bisschen nach, da kann man ein bisschen was bewegen und da kann man viel labern, was ich gut konnte.
Heute noch.
Dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es mal, mich für Jura zu bewerben. Damals ja noch mit ZVS, zentral bewerben. Man weiß nicht, wo man hinkommt. Erstwunsch, Zweitwunsch. Der Glück war tatsächlich, dass ich dann eben einen Studienplatz bekommen habe und dann auch mein Studium gemacht habe, Spaß hatte. Und nebenbei habe ich angefangen, mich eben politisch zu engagieren. Und ich war 2002 als Spitzenkandidat der Jungen Liberalen in der glücklichen Situation, dass ich quasi einen vorderen Listenplatz bekommen habe, Platz 7 damals, und dann in den Landtag gewählt wurde, nach Abschluss meines Studiums und Referendariats. Und brauchte mich dann erstmal nicht entscheiden, ob ich sozusagen den juristischen Beruf ausübe, sondern habe dann sozusagen angefangen, erstmal Politik zu machen.
Thomas, wie war es bei dir? Das hat man eigentlich auch noch nie geklärt. Nee,
wir haben über unseren Beruf, ich weiß gar nicht, mit Lydia damals haben wir über das Studium selbst gesprochen, glaube ich. Ja? Nicht über, wie es dazu gekommen ist. Also ich wollte in der Tat schon immer Jura studieren, schon zu DDR-Zeiten. Und zwar deshalb, weil mein Großvater Botschafter war. Der war, also er hat immer erzählt, nach dem Krieg gleich hat er zusammen mit Hans-Dietrich Genscher in Halle angefangen, Jura zu studieren.
Mhm. Ah, okay.
Ja, und von dem hat er immer erzählt, wie sie da alle irgendwie mit ehemaligen Wehrmachtsmänteln da zur Uni gegangen sind. Das wollte ich natürlich nicht, aber der Beruf hat mich halt interessiert. Ich habe gesagt, ich will immer ins Ausland, ich will zur UNO. Das war immer so meins. Mhm. Und dann hatte ich mich tatsächlich schon zu DDR-Zeiten in Berlin an der Humboldt-Uni beworben, hatte auch schon für nach dem dreijährigen Wehrdienst meinen Studienplatz. Und dann kam die Wende. Und durch die Wende brauchte ich nicht zur Armee und konnte dann, musste mich auch nicht groß bewerben bei der zentralen Vergabestelle, sondern hat die Uni dann entschieden, ja, sie können gleich anfangen. Das war irgendwie eine wilde Zeit, aber irgendwie ging das. Und dann habe ich direkt nach der Wende in Berlin an der Uni Jura studiert. Dann war es natürlich nichts mehr mit Humboldt-Uni, genau. Mhm. Dann war es natürlich nichts mehr mit Botschafter und UNO.
Das war irgendwie, ja, wer weiß, das kann ja noch kommen.
Das Thema war durch, da hätte man, glaube ich, also um in den diplomatischen Dienst zu kommen jetzt, da muss man schon viel Glück haben. Und das war mir dann zu anstrengend. Und dann hat der Anwaltsberuf einfach dann nach dem Studium viel zu viel Spaß gemacht, um da dieses ganz frühe Berufsziel mal weiter zu verfolgen. Aber Jura hat mich schon immer, also eben durch meinen Großvater und familienbedingt und wahrscheinlich erblich belastet, also begeistert.
Jura ist ja auch spannend. Also vor allen Dingen ist es sehr vielfältig und du kannst ja an verschiedenen Ecken der Berufswelt landen, wie wir ja hier sehen. Ja, das ist ja wirklich, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie ich die Kurve kriege.
Ja, warum hast du nicht Jura studiert?
Warum
wolltest du die Marke? Also
die Kurve wollte ich jetzt nicht kriegen, aber lustigerweise habe ich tatsächlich Jura studiert. Ich habe es aber nicht beendet. Also ich habe nach meinem Studium in der Polizei noch mal ein paar Semester Jura an der Martin-Luther-Universität studiert.
Okay. Habt ihr euch da getroffen?
Haben uns nicht getroffen. Das war auch relativ spät. Ich habe es dann aber aufgegeben, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Okay. Und weil ich mit dem Polizeiberuf auch absolut glücklich war, muss ich sagen. Also ich bin Kriminalbeamter mit Leib und Seele, habe das immer gerne gemacht und war dann irgendwo in großen Verfahren verloren und hatte keine Zeit mehr, mich um irgendwelche juristischen Sachen dort zu kümmern. Also so jetzt, das war einfach eine Frage der Prioritätensetzung.
Ramona, deine Frage, gab es da Leichen?
Gab's.
Leichen gab es da auch. Aber ich wollte eigentlich zu einer aktuellen Geschichte. Juristen schaffen ja auch Gesetze. Das ist eine schöne Überleitung. Juristen schaffen ja auch Gesetze und aktuell sind ja neue Gesetze verabschiedet worden in Berlin. Also falls euch das was sagt. Berlin hat gerade ein neues Versammlungsrecht beschlossen, also das Versammlungsrecht abgeändert und hat da so Sachen reingeschrieben, beispielsweise, dass es bei einer Versammlung keinen Versammlungsleiter mehr geben braucht. Es muss also niemand mehr als Versammlungsleiter auftreten, der dort eine Versammlung, also Versammlungsanmelder, das ist ja immer der, an den sich die Polizei oder die Versammlungsbehörde dann wenden kann. Das Vermummungsverbot ist aufgehoben, in, so wie es bisher bekannt war dort in Berlin. Also die Leute können sich jetzt prima vermummen und erst wenn der Polizeiführer aus einer Situation heraus der Meinung ist, das wird jetzt kritisch, kann er der Versammlung untersagen, sich zu vermummen. Und dann werden die alle natürlich sofort ihre Masken abnehmen und fallen lassen. Und also da sind ein paar sehr kuriose Sachen in dieses Versammlungsrecht eingeflossen. Ich weiß nicht, wer das von euch verfolgt hat. Ich frage mich, warum macht man solche Gesetze? Was ist da der Hintergrund?
Also ich glaube, wir nehmen in den letzten Jahren, das kommt gleich zu dem Thema Berlin, wahr, dass Gesetze auf Bundesebene, aber durchaus auch in den Ländern nicht mehr den Geist der Verfassung, der Notwendigkeit, der Verhältnismäßigkeit atmen bzw. darauf gestützt werden, sondern zunehmend die politische Motivation der Regierenden in dem Moment im Vordergrund steht. Wir haben das an zwei Beispielen, kann man das ganz gut nennen. Das Paritätsgesetz. Das ist sehenden Auges, da haben Sachverständige drüber geguckt, haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr greift in das Recht von Parteien, ihre Bewerber aufzustellen, ein. Das wird nicht halten. Aber der politische Wille, ich will das jetzt, mache ich das. So, und kassiere halt dann auch noch leider auf Klagen der AfD, gibt es denen für diese sozusagen wieder so einen Gewinnpunkt, wird das von den Verfassungsgerichten kassiert. Und wir nehmen das immer mehr wahr, dass es nicht mal darum geht, ist das Gesetz notwendig, ist es verhältnismäßig, ist es angemessen, was regelt es und was wird damit bezweckt, sondern ich habe eine Idee und das mache ich ins Gesetz. Und gerade bei der Frage Versammlungsrecht, das ist ja ein hochsensibles Thema, habe ich immer ein bisschen den Eindruck, man guckt da sozusagen auch auf sein Klientel und sagt, was könnte da helfen, wenn wir doch jetzt schon mal am Entscheiden sind, wie kann man da ein bisschen was helfen? Ich persönlich war immer skeptisch. Also das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Das muss man aushalten als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft muss man auch manchmal Demonstrationen aushalten und Versammlungen aushalten, wo ich sage, das ist jetzt... Boah. Aber solange es sich im Rahmen der Verfassung bewegt, haben wir keine Möglichkeit und die Zensur möchte ich nicht. Und genau das wird dann aber wieder durch die Hintertür versucht. Wir schreiben es jetzt einfach ins Gesetz rein, dass bestimmte Sachen wie Vermummung jetzt erlaubt sind oder andere Dinge nicht mehr gemacht werden müssen. Wir hatten die Diskussion vor Jahren im Landtag auch, als damaliger Innenminister Höfelmann das Versammlungsrecht geändert hat und die Orte und die besonderen Tage der Geschichte unserer Republik unter besonderen Schutz gestellt hat. Und ich sage, ja, ich finde es auch absolut, naja, das Wort nehme ich jetzt nicht, dass Neonazis sich am 27. Januar beispielsweise, Tag der Befreiung des KZ Auschwitz, versammeln oder auch gegen die Bombardierung oder an die Bombardierung von Magdeburg auf ihre eigenen Art und Weise versuchen zu erinnern und das zu instrumentalisieren. Aber die Konsequenz zu sagen, ich schreibe das jetzt ins Versammlungsgesetz und sage, an dem Tag darf keine Versammlung mehr sein und an dem Ort nicht. Bis hin, dass wir, glaube ich, die Marienborn-Grenzübertrittsstelle sozusagen unter besonderen Schutz gestellt haben. Und ich habe damals nur gedacht, kann man das ja in so einem Podcast jetzt mal erzählen, Sachsen-Anhalt und eigentlich Holger Höfelmann, muss man so sagen, also nicht er alleine, sondern die damalige Koalition aus CDU und SPD, die hat als allererste Regierung in Deutschland den Geburtstag Adolf Hitlers zu einem besonderen Tag in ein deutsches Gesetzblatt geschrieben. Am 20.04. darf man nämlich auch nicht demonstrieren. Und dann sage ich, wo geht das hin? Und was machen wir, wenn die am 19. oder am 21. machen? Also ich möchte solche Versammlungen nicht. Mhm. Aber unser Versammlungsrecht erlaubt halt bestimmten Gruppen, dass sie ihre Meinung kundtun können. Und dann müssen wir sie halt begleiten. Wir brauchen Auflagen, also ne, Uniformierungsverbot, Vermummungsverbot darf nicht, also muss durchgesetzt werden. Die müssen sich anmelden, die müssen genügend Ordner haben. Das kann man alles machen. Aber am Ende des Tages, wenn wir Versammlungsrecht komplett aushebeln, hebeln wir einen Teil unserer Demokratie aus.
Also sehe ich auch so. Und das ist handwerklich auch sehr schlecht gemacht, dann aus meiner Sicht.
Aber das ist der Punkt, warum das handwerklich schlecht ist, weil es halt mit einer bestimmten politischen Vorstellung, ich will das jetzt regeln und es muss jetzt geregelt werden und manches eben rechtlich nicht zu regeln ist. Und dann versucht man das irgendwie zu umschiffen und dann wird am Ende das keinen Bestand haben oder in Teilen aufgehoben werden. Oder die Anwendungsfälle sind dann plötzlich, dass die merken, ach, das gilt ja für alle.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn im Fußballstadion, da wollen sie ja gerade auch die Vermummung verhindern, wenn da die Videos laufen und man da keinen mehr identifizieren kann, das ist wahrscheinlich auch nicht gewollt.
Nee, das glaube ich nicht.
Naja, das ist also halt, wir haben ja in der letzten Zeit eine Entwicklung in Deutschland, die sehr in die Extreme geht, also sehr stark polarisiert in die linke oder in die rechte Richtung. Nun hatten wir ja selbst unsere Erfahrung als Partei gemacht mit verschiedenen, also dass man uns irgendwo einordnen wollte in irgendeine extremistische Ecke. Wie seht ihr das? Wie soll man mit Extremismus in der Form umgehen?
Frau Mura, ja, auf jeden Fall wird es nicht helfen, wenn wir sie einfach nur bekämpfen und niederreden, ohne uns dem Dialog zu stellen. Ich bin jemand, der sagt, du musst mit den Leuten reden und was Guido gesagt hat, du musst sie auch abholen können. Wenn uns das nicht gelingt, Strafrecht ist doch ein eindeutiger Beweis dafür, dass Strafen und Sanktionen es nicht verhindern. Es wird sie immer geben, es wird sie weitergeben. Entweder gelingt es uns, Leute davon zu überzeugen, einen anderen Weg zu begleiten oder eine andere Denkweise einzunehmen, oder es gelingt uns nicht. Aber das mit Sanktionen zu bekämpfen, wird nichts bringen. Ich sage da nur klassisch Todesstrafe. Amerika hat deswegen nicht weniger Verbrechen oder die USA.
Mhm, absolut, ja?
Ich weiß nicht, wer es alles noch hat, aber die sind in der Statistik nicht schlecht oder besser als wir. Das hilft nicht. Ich sage immer wieder, der Dialog ist wichtig, die Leute von meiner Art zu leben oder zu denken, zu überzeugen oder zumindest mitzunehmen, Kompromisse zu finden, dann ist das Leben in der Gesellschaft auch leichter. Ganz banal ausgedrückt, die beiden Nachbarn nebeneinander, die sich über den Gartenzaun streiten, werden es nicht weit bringen, wenn sie sich streiten. Irgendwann muss der Kompromiss her, entweder der Schlimmste, einer zieht aus, oder man einigt sich und stellt dann doch einen anderen Zaun auf. Aber
ich bin dafür, dass die AfD auszieht.
Das ist aber etwas, wo ich
sage,
im Moment ist sie da, sie
Na klar.
vertritt 25% nach dem Wahlergebnis der Bevölkerung, und das sind einfach auch Gedanken, die wir ernst nehmen müssen. Wir können nicht einfach nur sagen, und es gelingt ja in manchen Bereichen, und das ganz, was ich sehr extrem finde, ist auf höheren politischen Ebenen, dass dieser Grundsatz, mit der AfD wird nichts gemacht, aus meiner Sicht falsch ist, weil es gibt Sachthemen, ich sage jetzt auf Kreis- oder auf Ebene von Stadtrat oder Gemeinderat, da muss die AfD manchmal mit abstimmen, da geht es gar nicht anders. Und wenn wir alle eine Straße wollen, die gebaut werden muss, kann ich doch jetzt nicht sagen, die baue ich nicht, weil die AfD war mit für diesen Beschluss. Ja? Also das sind Diskussionen, wo ich sage, ja, dieses Leitbild, was sie verfolgt, ist absolut nicht vertretbar. Dagegen sollte man auch vorgehen. Aber man muss immer noch bedenken, wer vertritt die und was ist die Diskussion dahinter? Und bei den Sachthemen müssen wir auch versuchen, sie abzuholen.
Das Interessante ist ja, also du hast ja recht, 25%, das ist eine Wahnsinnszahl. Ja, und die haben ja vorher demokratisch Parteien gewählt. Da muss ja auch irgendwas mit den Parteien passiert sein, dass die plötzlich nicht mehr die Wähler mitnehmen. Ja.
Das Erschreckende, was ich fand, dass ich auch von vielen, sag ich mal, aus dem Mittelstand gehört habe, ja, wir haben AfD gewählt, vor dem Hintergrund, Testwahl, Unzufriedenheit, die machen da oben sowieso, was sie wollen. Und da war auch ein Stück weit die Hoffnung mit verbunden, da ist was Neues, vielleicht werden Interessen anders vertreten, da wird stark polarisiert, wenn man dann ins Detail diskutiert, sagen die alle auch. Was mich erschrocken hat, war halt gerade die Protestwähler, darüber nachzudenken, was Protest auch bedeutet. Es ist ja nicht nur einmal kurz zu zeigen, wir sind mit euch nicht einverstanden, sondern man hat 4 oder 5 Jahren gewissen Menschen Handlungsspielräume eingeräumt, die jetzt da sind.
Auch ein Politikstil, ja. Also der ja vorher nicht da war.
Ja, also ich muss sagen, es gibt so Sachen, früher war es noch eine Frage der Höflichkeit, ob Hände schütteln oder was wir jetzt mit Ellenbogen anstupsen, aber dass man jemanden einen Blumenstrauß vor die Füße wirft oder dass man sich vielleicht anspucken kann, ist jetzt nicht aus meiner Sicht die feine englische Art. Also, ich dachte, so viel Höflichkeit, egal wer der Mitbewerber ist, sollte man am Tag legen. Ich bin halt für den Dialog und nicht für Sanktionen.
Gut, ein Einspucken ist auch nicht Corona-konform. Das muss man mal sagen.
Er setzt sich erst langsam durch.
Aber wenn du eine Maske trägst.
muss aber stark spucken. Okay, ja, also Extremismus ist Wahnsinn. Ja, so eine Figuren, die jetzt so in der Weltgeschichte auftauchen, wie Trump oder Putin oder sonst nicht was. Na gut, Putin ist jetzt nun nicht unbedingt in einem demokratischen Land, aber du hast ja solche Populisten auch sehr viel in Demokratien jetzt, die dort stark auftreten. Das macht ja auch schon was mit der Welt, das macht ja auch was mit unserem demokratischen Denken, oder?
Absolut. Und ich glaube, was man immer wieder versuchen, also gerade wir Freien Demokraten sind dazu aufgerufen, zu versuchen, einen gewissen nüchternen oder gewisse Nüchternheit in die Diskussion zu bringen. Weil das, was mir mit große Sorge bereitet, ist, dass die Gesellschaft mehr und mehr verlernt, den Diskurs zu suchen, den Streit zu führen, aber eben auch noch auf gemeinsamen Grundsätzen. Es gibt immer, entweder bist du so links oder bist du rechts. Und wir neigen relativ schnell dazu, Leute in eine gewisse Ecke zu rücken. Ja, also wir wollen sie ja jetzt kennenlernen sozusagen ein bisschen. Also ich bin ein großer Transatlantik-Fan, war viele, viele Jahre immer wieder in den USA. Es gibt in dem Programm von der Republikanischen Partei, wo Trump gewählt wurde vor 4 Jahren, durchaus Punkte, die würde ich unterschreiben.
Na klar.
Und genauso gut gibt es viele Punkte im Programm der Demokraten jetzt bei Joe Biden, wo ich sage, das können wir nicht ernsthaft unterstützen, weil das ist so weit weg von unserem Verständnis von Weltmarkt, von Ordnung und von Freihandel, denn die wollen auch kein Freihandelsabkommen. Und deshalb sage ich, zu gucken immer, Trump ist schlecht, ja, das ist eine absolute miese Kanone und das ist der schlechteste Präsident wahrscheinlich ever. Aber deshalb ist das Land nicht schlecht und deshalb müssen wir natürlich versuchen, trotzdem den politischen Dialog aufrechtzuerhalten und versuchen, immer wieder neu uns zu erfinden. Und ich weiß nicht, ob es an der Digitalisierung liegt. Werden einige sagen, vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es auch an der sich verändernden Arbeitswelt. Leute haben ein anderes Bedürfnis heute, wo sie an Informationen kommen. Also vieles ist in sozialen Medien, also auch im Vorbeigehen. Ich merke dasselbe bei mir. Morgens guckt man sozusagen auf Handys, wischt mal durch, so was sind die Schlagzeilen, auch in den Zeitungen. Wer hatte noch eine Tageszeitung? Wer hatte noch die Zeit, dann auch sozusagen Tageszeitung vielleicht noch eine zweite zu lesen, zu überlegen, was ist sozusagen so ein bisschen auch eine andere Sichtweise. Jeder guckt sozusagen auch in seiner Bubble, was ist sozusagen gerade das Thema. Und das führt dazu, dass wir kaum noch in der Lage sind, so wie gesagt, über einen Punkt auch mal streitig zu diskutieren, ohne dass irgendwann der eine den anderen sagt, du bist mir aber ein linker Extremist, oder der andere sagt, du bist ein rechter Extremist. Ja. Und ich sage immer, ich stehe eigentlich in der Mitte und habe mich nicht wegbewegt. Also,
was mich oftmals nervt, ist so dieses Reflexhafte. Ja? Wenn die dafür ist, bin ich dagegen. Und dann höre ich auch gar nicht erst zu und denke gar nicht über das Argument nach, sondern ich schreie erstmal, versuche lauter zu sein. Das ist irgendwie so ein bisschen das, was mich in dieser Diskussion im Netz und so nervt.
Aber ich fand, Guido hat da einen guten Ansatz gebracht. Wir informieren uns in den Medien und in den Zeitungen. Ich glaube, heute ist es umso wichtiger, wie zuverlässig und seriös Journalismus ist. Und wir erleben es ja immer wieder, natürlich auch den wirtschaftlichen Hintergründen geschuldet. Der Journalist kriegt Geld für die Schlagzeile. Eine seriöse Schlagzeile, die vielleicht inhaltlich gut was liefert, verkauft sich aber nicht. Und das ist doch die Schwierigkeit. Wie informieren wir uns denn? Als Kinder haben wir gelernt, Lexika, Zeitung. Heute gucken wir nach Wikipedia. Wer füttert Wikipedia? Ist es seriös? Was kommt an Informationen dahin? Und welches Kind lernt noch das, was in Wikipedia gibt? Vielleicht in diesem klassischen alten, bei uns war es ja immer der große Bertelsmann oder Meyers Lexikon, auf dieses Brockhaus. Papier nachzugucken. Genau, oder Brockhaus. Da war man ja schon Elite, wenn man den 20 Bände stehen hatte. Aber so war das halt. Heute werden Fakten hingenommen. Es gibt Suchfilter in den Medien. Da kriegt man nur das, was man sich ohnehin immer anguckt. Das heißt, ich werde ja schon von vornherein ein Stück weit gesteuert in die Richtung.
Aber ich habe heute alternative Fakten. Denken. Ich kann mir heute alternative Fakten suchen.
Schaffen.
Kann ich suchen.
Oder schaffen.
Ja. Ja, aber auch da ist es ja schwierig zu erkennen, ist es überhaupt noch. Ist ja mal früher, das Gerücht ging, da hat man ja mal gesagt, der Klassiker ist, du musst zu jemandem hingehen, von dem du weißt, der hat einen lockeren Mund. Und dann sagst du mal, ich habe das und das gehört, aber nicht weiter sagen. Das war ja so diese Schranke, die ausgeht, dann erfährt es gleich jeder nach 5 Minuten.
Aber das funktioniert heute immer noch.
Also, na, natürlich, aber jetzt vielleicht.
Ich glaube, Alexander, du musst ja aus deiner Berufung das auch merken. News müssen heute schnell sein.
Ja.
Ja, wenn wir mal mithalten, müssen wir schnell sein. Da kommt jetzt sozusagen, was weiß ich, Kriminalfall XY. Ja, da muss die Schlagzeile raus. Die Zeit über den Tag verteilt, nochmal zu ermitteln, Hintergründe, vielleicht auch gewisse Umstände mal zu, die hat man nicht. Also ja. Da, ich sehe jemanden, der Leiche, Ramonas Leichen, die sie hier verteilt, sozusagen, dann ist der sozusagen Gewaltverbrechen. So, und die Chance haben nicht. Und das Gleiche gilt übrigens leider für Journalisten. Ich glaube, die haben auch richtig Bock eigentlich zu recherchieren, zu hinterfragen, Quellen, Hintergründe. Aber der Druck, ich muss jetzt raus, weil ich will ja mitlaufen oder mein Medium muss auch mitlaufen. Deshalb wird die Zeit, die man früher für Recherche hatte, wird halt immer mehr eingedämpft. Und das führt dazu, dass wir immer mehr auch sozusagen Fakten haben, die sich dann als falsch herausreißen. Und dann heißt es wieder, das sind nur Fake News und nicht der hat man Fehler gemacht.
Aber das ist der Punkt, die Zeit beschleunigen wir ja selber. Wir fordern es ab, beschweren uns dann, dass es nicht ordentlich recherchiert worden ist. Irgendwann, das merkt man auch in anderen Dingen, setzt sich halt doch die Qualität durch und nicht die Quantität. Aber welche seriöse Zeitung kann es sich leisten, auf die Qualität zu setzen? Das ist doch die Schwierigkeit. Es lebt heute alles vom Finanziellen, ja. Wirtschaft ist wichtig, Wirtschaft muss sein, aber gerade im Bereich Journalismus wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, die ein oder zwei, die wirklich die Möglichkeit, die auch den finanziellen Rahmen haben, das recherchieren zu können. Das kann sich doch heute kaum jemand leisten.
Ich muss meine Lanze für den Journalismus brechen. Also tatsächlich, weil wir hatten in unserer letzten Folge, Thomas, ja, hatten wir einen Journalisten hier zu Gast in dem Podcast. Und das ist gerade einer von denen, die lange recherchieren und die sich viel Mühe geben. Der Ludwig Kenzian, da ging es um Mafia. Da hat er uns ein bisschen was über die organisierte Kriminalität erzählt in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Und wir haben große Augen bekommen, was hier so alles passiert. Ja. Und also es gibt ja offensichtlich auch eine Gegenbewegung. Es gibt ja die seriösen Journalisten. Es gibt ja die Leute, die sich Zeit nehmen und die eine Qualität reinbringen in so eine Information. Ja.
Das ist ein Argument für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Das ist also ja man, sehr gut. Absolut.
Ihn auch noch aus den Fragen des NSU. Er hat ja viel in Thüringen auch zum NSU, war auch viel bei den Sitzungen des NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen dabei. Also wirklich jemand, der versucht, sozusagen Strukturen aufzudecken.
Richtig.
Aber soweit auch zu recherchieren und belegbar zu machen, dass es nicht unter dem Motto, ich habe hier eine super Story, weil wer hätte das denn geglaubt, dass es so eine riesen Mafia-Szene in Erfurt gibt, die sich
verrückt,
nach der Wende dann sozusagen... Also dass es in Erfurt einige Italiener gibt, das ist mir auch aufgefallen, aber das kriegt man so nicht mit. Und da muss man sagen, da ist gut, wenn Journalismus auch tatsächlich wirkt und der auch selber den Anspruch hat, das auch Qualität zu liefern. Und das muss man auch unterstützen. Aber auf der anderen Seite, nicht, dass wir das falsch verstehen, ich glaube, so verstehen wir uns auch nicht, aber wir können natürlich auch nicht als Politik oder als Staat hingehen und Journalismus finanzieren.
Nee.
Weil da kommen wir auch in ein Problem rein.
Genau,
ein anderes Problem, muss man sagen. Aber ich sage mal so, klar, wir sind alle aufgefordert, möglichst nur seriöse Quellen zu nehmen, vielleicht auch mal gegen zu checken. Das passiert mir auch manchmal, ich lese was und denke mir, oh, das gibt's doch nicht und bin schon am Weiterleiten und stelle dann fest, das ist ein Beitrag, der ist schon 3 Jahre alt.
Ja, hochkam.
Okay, vielleicht doch jetzt noch mal einen Moment, aber das ist so dieser, man will ja auch.
Das ist auch ein Spitzenthema, also das Alter von Nachrichten. Ja. Man hat manchmal kriegt irgendeine Info, die ist tatsächlich schon 3 Jahre alt.
Guido, du hast das Thema NSU-Untersuchungsausschuss erwähnt, da hast du ja auch einiges erlebt schon. Das würde mich jetzt mal ganz brennend interessieren, also ob du da ein bisschen von erzählen darfst und wenn ja, was?
Wenn, dann erzähle ich nur das, was man in öffentlicher Sitzung und in entsprechend eingestuften oder nicht eingestuften Dokumenten zu finden hat, aber ich glaube, die Zusammenhänge sind schon klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal in Berührung mit dem NSU kam ich noch in einer Zeit. Wir waren im März oder April, haben wir 2011, im März 2011 haben wir die Landtagswahl. Und wir alle, jeder hat so seinen Weg gesucht. Ich konnte den nicht wirklich suchen, rede ich mir jetzt mal ein, weil der neue Landtag sich nicht darauf einigen konnte, wie die Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz auszusehen hatte. Damals saßen drinnen insgesamt 4 Leute, saßen wir drinnen. Dann kamen ja die Grünen mit rein und wie gesagt, es ging hin und her mit der Besetzung. Und solange es keine neue Besetzung gibt, werden die nicht gewählt. Also blieb die damalige Parlamentarische Kontrollkommission bestehen. Ich darf das vielleicht auch sagen an der Stelle, das ist ja kein Geheimnis. Manfred Büchel zum Beispiel saß da drin, saß da drin, Eva von Angern saß da drin und noch ein Kollege. Drei von den vier waren bereits ausgeschieden aus dem Landtag und nur noch eine Abgeordnete war drin und das war die parlamentarische Kontrolle für den Verfassungsschutz. Fast ein Jahr lang haben wir noch die Kontrolle mit Sitzungen gemacht, obwohl wir aus den Ämtern schon ausgeschieden waren, aber der Landtag hatte noch nichts neu bestellt. Und so kommt es halt, dass wir im Herbst 2011, als die Selbstenttarnung des NSU in Eisenach im Wohnmobil sozusagen erstmals auftauchte. Und wir natürlich gleich geguckt haben, ja, wir müssen mal gucken, was...
es gibt so weit weg ist es nicht.
So, weil das ist ja auch mit der ganzen Geschichte der Daten, also der CDs, die der Paulchen Panther CDs, die quasi verschickt worden sind, ja auch an Parteien. Und ich war natürlich gleich auch in heller Aufregung. Da gibt es so eine Liste, wo so Dinge sind, da stehen wir denn da auch drauf? Also, ne, und dies und jenes. Und muss man den ansprechen? Muss das LKA und der Verfassungsschutz sozusagen hier mal eine Sicherung machen, wenn da Leute offensichtlich da auf Listen stehen? So bin ich zum ersten Mal mit dem in Berührung gekommen. Und dann rief mich irgendwann, ein halbes Jahr später, ich glaube Mitte 2012, riefen mich die Kollegen in Thüringen an und waren, wir haben jetzt einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Wir wollen das, aus Thüringen kam das ja damals, Böhner, Mundlos, Zschäpe, wir wollen das parlamentarisch jetzt aufarbeiten. Wärst du bereit? Du hast den Hintergrund, Innenpolitik, Verfassungsschutz, Kontrollkommission gewesen. Also kennst die Sicherheitsorgane, du weißt, wenn du Akten liest, sozusagen, was geht, was ist eigentlich der Normalfall, was ist der Idealfall und was ist das Ergebnis, was wir vielleicht in den Akten finden. Und deshalb habe ich gesagt, das ist spannend, da komme ich hin. Und deshalb habe ich zwei Jahre lang diesen Untersuchungsausschuss gemacht. Und als das in Thüringen beendet war, der NSU-Untersuchungsausschuss, riefen Parteifreunde aus Hessen an und sagen, jetzt haben wir auch einen NSU-Untersuchungsausschuss, weil irgendwie waren die auch noch in Hessen unterwegs. Du musst jetzt kommen, gerne, und das auch noch mitmachen. Und dann habe ich das mal. Also insgesamt habe ich 6 Jahre lang mich durch Untersuchungsausschüsse gequält. Ich kann nur so viel sagen, es ist viel schiefgelaufen. Ich habe keinerlei Hinweise darauf, dass es ein staatlich organisiertes Versagen war. Aber ja, Sicherheitsbehörden haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ich erzähle, meine Lieblingsanekdote ist immer, ich bin in Jena noch an der Garagendurchsuchung, die der Bönhardt, glaube ich, war es, aufgeschlossen hat, seine Garage, und die fangen an, die Garage zu durchsuchen. Und sind noch nicht fertig, auch noch ein zweites Objekt wird parallel durchsucht und sehen, dass der eine Sporttasche in sein Auto packt und wegfährt. Und niemand hält den auf. Und niemand sagt, also auch mit, weil ihr sind Rechtsanwälte, Strafverteidiger, Polizisten, ist ja alles mal schwierig, ne? Gegen den lag nichts vor. Aber natürlich kann man auch sagen, ja, Sie können danach wieder abschließen. Wir sind gleich durch, warten Sie doch noch, dann können Sie abschließen. Aber wir brauchen jemanden, der es abschließt, damit wir den Schlüssel wiedergeben. Kann man doch alles machen.
Und die Tasche kann man auch mal durchsuchen. Und
zum Beispiel, also wenn da Hinweise drauf waren, es ist einem Polizisten aufgefallen. Der hat auch noch gesagt, ja, ich bin dann aber auch hingegangen und habe gesagt, ja, der ist jetzt weggefahren. Und da war aber diese Dings. Und dann haben sie ein paar Minuten später oder eine halbe Stunde später bei der Durchsuchung die Rohrbomben gefunden. Und das war Böhnhardt. Also man hätte sozusagen einen von dem Trio, die sind an dem Tag untergetaucht. Und dann sage ich mir, wie viel muss eigentlich schief laufen, dass es genau da durchrutscht?
Das ist echt tragisch, so. Ja. Weil das
und auch, dann merkt man, ich sehe da kein Versagen des Staates, also kein bewusstes Weggucken gegenüber den Morden an Mitbürgern mit Migrationshintergrund, sondern ich sehe, dass wir an vielen Punkten der Ermittlungen wirklich gute Fragen gestellt haben, Fallanalysen gemacht haben und so weiter. Aber sich das vorstellen, dass das nicht sozusagen rund um Nürnberg oder in Bayern ist, sondern dass das vielleicht jemand ist, der in Sachsen untergetaucht war oder mal aufgefallen ist oder dort mal, auf die Idee der Vernetzung ist nicht gekommen. Und das ist für mich natürlich interessant gewesen, Mensch, wie ist die föderale Sicherheitsstruktur? Haben wir da grundsätzliche Probleme oder ist es nur die Frage der Informationsweitergabe? Wo müssen wir da ansetzen? Und wie müssen auch vor allen Dingen Erkenntnisse aus dem Verfassungsschutz besser vernetzt werden mit Erkenntnissen aus der Polizei um Straftäter, wenn man sagt, im Vorfeld, oh, der ist aber auf dem Weg, jetzt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu agieren, dann muss der doch dann aber auch bei denjenigen, die ihn dann vor der Straftat fassen können, auch informieren und das nicht zugucken. Und das hat mich so ein bisschen geprägt für den vielen Akten, die ich gelesen habe zum NSU und das unendliche Leid natürlich, was du als Polizeibeamter wahrscheinlich auch kennst. Wie erklärst du zum Beispiel der Familie, dass natürlich nach dem Mord an ihrem Sohn auch Ermittlungen im persönlichen Umfeld stattfinden? Das gehört sozusagen, du wirst es bestätigen,
das ist normal
der Vorgang. Und trotzdem kommt es bei denen ganz anders an und in einer, mit einem Verdacht, dass man jetzt sozusagen da versucht, in das wegen ihrem Migrationshintergrund zu ermitteln. Und dabei ist das sozusagen ein Standard. Aber das sind immer Dinge, die man im Nachgang erst merkt, oh, das ist jetzt aber wirklich an der einen oder anderen Stelle einfach vom Ansatz her und von der Art der Ausführung einfach falsch gewesen.
Naja, und wenn das Ganze dann noch Dönermorde heißt, dann schluckst du schon als türkischer oder ausländischer Mitbürger.
Es gab ja wirklich viele Sachen, die auch tatsächlich schiefgelaufen sind, wo man einfach sagen muss, im Nachhinein eigentlich sowas darf nicht schieflaufen, aber es passiert. Das Leben ist so. Also diese kontaminierten DNA-Proben zum Beispiel, da hat die Polizei jahrelang ein Phantom gesucht. Da waren ja auch einige dieser Morde aus dieser Mordserie mit dabei. Also das sind Sachen, die dürfen eigentlich nicht passieren. Also der Hintergrund war, da hatte ein Labor, was diese DNA-Stäbchen herstellt, hatte einen Fehler in ihrer Produktionskette und damit sind durch eine Produktionshelferin sind halt diese DNA-Stäbchen kontaminiert worden und man hat auf den Proben halt diese DNA gefunden. Und jetzt wurden solche Proben natürlich bei der Polizei immer an Tatorten verwendet, die Tötungskapitaldelikte waren, Tötungsdelikte. Ja. Und plötzlich hatte man eine Mordserie über ganz Deutschland.
Eine Serienmörderin hatte man plötzlich.
Wo man keine Verbindung hatte zwischen den einzelnen Taten, aber man fand überall die gleiche DNA. Und das hat natürlich, da einige Taten hier auch in diese NSU-Serie oder in dieser NSU-Serie beinhaltet worden, hat das natürlich nochmal die Ermittlungen um zig Jahre zurückgeworfen. Ja, das ist eigentlich...
Nicht nur die Ermittlungen. Ich habe einen solchen Fall, der auch mal kurz NSU-kontaminierte Wattestäbchen hatte, was ich dann Gott sei Dank zerschlagen konnte. Aber da war für mich dann auch kurz die Frage, muss ich jetzt nach München fahren und hören, weil es hieß, sie will zu diesem Fall aktuell was sagen. Aber es war ja bekannt, dass sie immer nur gesagt hat, ich sage nichts dazu. Mhm. Aber das sind Umstände, die A, nicht passieren dürfen. Das geht einfach nicht. Und dass er auch bei den Opfern, ich vertrete ja auch das Opfer in dem Fall, auch eine Katastrophe ist, weil da wird auch wieder so viel Interesse auf die ganze Sache gezogen. Und es ist ja nicht nur das ermittelnde Interesse oder das aufklärende Interesse. Es gibt ja auch ganz viele, die dann meinen, ich sage es mal etwas plakativ, ihren Senf dazugeben zu müssen, ohne sich vielleicht in das Opfer hineinzuführen oder in die Angehörigen. Und wenn ein Tötungsdelikt an irgendeinem Ort stattfindet und die Polizei fängt zu ermitteln, da kommt natürlich vieles anderes hoch, was sich keiner wissen will, ja. Und da ist manchmal ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt danach absolut zerrüttet im gesellschaftlichen Gefüge. Und die Wut liegt beim Opfer. Das Opfer kann doch nichts dafür. Es ist Opfer einer Straftat und muss sich echt dafür rechtfertigen, dass die liebenswerten Mitarbeiter der Polizei mit so netten, höflichen Vorgehensweisen begonnen haben, im Privatleben rumzustochern. Ja,
Es ist wirklich schwierig und gerade Ermittlungen in Tötungsdelikten ist auch immer sehr
emotional.
Sehr emotional, weil auch immer sehr viele, weil man auch sehr tief in die Psyche von Menschen hinein muss, um Motive zu erkennen. Und ich muss aber, also um meine Lanze auch für die Polizei zu brechen, also sehr viele meiner Kollegen, also der überwiegende Teil, möchte ich mal sagen, macht das wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl und auch mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Es gibt aber auch die Fälle, und die kenne ich auch, die wirst du auch kennen aus deiner Tätigkeit als Anwältin, wo Sachen passieren, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann. Und da kann ich nur sagen, es gibt also auch Kollegen, die Fehler machen, völlig klar, das muss man korrigieren, da muss man draus lernen, das darf man nicht nochmal machen. Ganz, ganz logisch. Also Opferschutz ist unglaublich wichtig.
Wenn man das so mitkriegt, der Verdächtige eines Tötungsdeliktes kriegt in dem Moment, wo die Polizei sagt, wir haben richtig viel, einen Pflichtverteidiger an der Seite. Da kommt ein außenstehender Dritte, der auch mal hinguckt, liebe Polizei, bewegst du dich in deinem Rahmen. Das Opfer bekommt dem Verteidiger von Staats wegen das erste Mal, wenn Anklage erhoben worden ist. Davor kann es sich freiwillig bemühen, kann mit dem weißen Ring Hilfe suchen, aber es ist, sage ich mal, der polizeilichen Ermittlung hilflos ausgeliefert. Es ist jetzt schon Besserung eingetreten. Ich weiß, in den letzten Fällen sind relativ schnell auch Kollegen hinzugezogen worden, aber wir haben es halt noch nicht schriftlich oder irgendwo im Gesetz verankert.
Sollte man das ändern jetzt rein aus deiner Sicht? Sollte man da auch gesetzlich rangehen?
Ich sag mal, es ist schwierig. Wir wissen alle, gerade im Bereich, wissen wir, worüber reden, wenn ein Kind verschwindet oder Kinder abhanden gekommen sind, sind ja alle nahen Angehörigen Verdächtigen. Das ist natürlich auch ein Riesenpulk und Ermittlungsarbeit muss ja auch gemacht werden. Ich weiß nicht, ob man es ändern kann oder sollte, aber es ist einfach ein Stück weit, wo ich sage, wie gesagt, die Kollegen sind sensibilisiert worden. Das ist auch das, wo wir sagen, die Erfahrungen müssen noch durchgegeben werden, dass mit einer ruhigen Hand manchmal mehr erreicht wird, als, sage ich mal, in meinem Fall damals, wo man die Schränke einfach angekippt hat und danach das Opfer da stand und wieder selber aufräumen musste. Und dann innerhalb von 6 Wochen 10 Durchsuchungen und sie sind emotional schon am Ende, weil sie gar nicht wissen, was passiert, wo es hingeht. Das ist das schon hart und dann ist es nicht verkehrt, wenn jemand hinguckt. Aber da hat sich ja schon ganz viel geändert und gebessert.
Also es darf natürlich nicht passieren, völlig klar. Also,
ja, ihr Lieben, eine Stunde ist rum. Ja, ihr werdet es nicht glauben. Eine Stunde ist rum und wir können jetzt wahrscheinlich noch 10, 20, 30 Themen finden, über die wir hier lange weiter diskutieren können. Aber das können wir ja auf ein anderes Mal verschieben. Ich würde sagen, es hat mir wunderbar gefallen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Mir auch. Also herzlichen Dank.
Ramona, du mit deinen Leichen. Du darfst jetzt wieder zu ihnen.
Ich habe ja keine.
Du hast keine Leichen.
Außer die, die jeder
haben heute ermittelt. Ja, die Leichen.
Das ist auch ein Thema für noch einen Meister-Podcast. Das ist der Titel. Der Titel für den Podcast.
Leichen im Keller.
Ramonas Leichen im Keller.
Ja, ohne Ramona. Das
aber okay.
Das kommt also davon, wenn man euch verrät, warum man jetzt hier
aber was ich interessant finde, wir hatten ja schon einige Gäste nun mittlerweile hier, dass wir doch tatsächlich sehr viele Transatlantiker haben, also die so gerade so diese transatlantischen Beziehungen sehr gut finden. Also bloß nochmal so als Feststellung. Waren doch einige jetzt, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das letzte Wort habt ihr.
Wir bedanken uns für die Einladung und würden gerne nochmal zum Thema Kommunales wiederkommen.
Können wir machen, gerne.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, auch Europa und Medien, also mir hat es auch viel Spaß gemacht und ja, wir kommen ein bisschen ins Quatschen, Entschuldigung dafür, aber herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Super, dann verabschieden wir uns und hören uns dann beim nächsten Podcast. Tschüss.
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 Tschüss.